Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen. Der Podcast von highstreet.com und der Aachener Grundvermögen. Von Fachleuten mit Fachleuten. Für lebendige Innenstädte mit Zukunft. Mit Julian Angenfort und Sonja Nees.
Jugendliche in der Innenstadt. Oft werden sie als Störfaktor wahrgenommen, verdrängt oder schlicht übersehen. Dabei sind sie es, die unsere Städte von morgen prägen werden. Wie gelingt es, junge Menschen nicht nur symbolisch, sondern wirklich als Mitgestaltende in die Stadtentwicklung einzubinden?
Genau darum geht es im Studienprojekt Jugend und Innenstadt, einem hochschulübergreifenden Wettbewerb, der innovative Konzepte für die Zukunft unserer Innenstädte entwickelt. Im Zentrum steht die Frage, wie können die Perspektiven und Bedürfnisse junger Menschen zum Motor für lebendige, flexible und multifunktionale Stadtzentren werden?
Das Projekt zeigt, wie wichtig echte Jugendbeteiligung für zukunftsfähige Innenstädte ist. Während vielerorts über Leerstand, Digitalisierung und neue Nutzungskonzepte diskutiert wird, haben Jugendliche oft ganz eigene Vorstellungen davon, wie ihre Innenstadt aussehen sollte. Mit Freiräumen, spontanen Begegnungen und einer Verbindung von analogen und digitalen Angeboten.
Studierende aus verschiedenen Hochschulen haben im Rahmen des Wettbewerbs konkrete Ansätze erarbeitet, wie Innenstädte attraktiver und jugendgerechter gestaltet werden können. Dabei wird klar, es geht nicht nur um einzelne Angebote, sondern um die Verknüpfung von physischen und digitalen Räumen und um Freiräume, die echte Teilhabe ermöglichen.
Unsere heutigen Gäste haben das Projekt wissenschaftlich begleitet und koordiniert. Martina Stepper vom Wissensnetzwerk Stadt und Handel, die das Projekt von Beginn an mitgestaltet hat. Und Juliane Heinrich, Raumplanerin an der TU Berlin, mit besonderem Fokus auf Jugend- und Stadtentwicklung, die das Projekt federführend geleitet hat.
Mit Ihnen sprechen wir nun darüber, wie echte Jugendbeteiligung in der Stadtplanung gelingt, welche innovativen Ideen die Studierenden entwickelt haben und was andere Städte von diesem Ansatz lernen können. Aber bevor wir ins Detail gehen, schön, dass ihr da seid.
Dankeschön für die Einladung.
Dankeschön, hallo.
Hallo Martina, hallo Juliane. Wir wollen auch von euch, bevor wir ins Thema tiefer einsteigen, einmal wissen, was bedeutet Innenstadt für euch beide ganz persönlich?
Gerne. Dann fange ich gerne an. Also für mich ist eine Innenstadt immer ein sehr lebendiger Ort oder sollte es nach Möglichkeit sein, den ich aufsuche für alltägliche Erledigungen, also dass man sich mit Freunden trifft, dass man Sachen auch noch kaufen kann in der Stadt, die man so braucht, vielleicht zum Arzt geht, ja einfach auch wirklich alltägliche Sachen erledigen kann, aber auch für besondere Veranstaltungen, also kulturelle Veranstaltungen, also auch ein Ort, wo Sachen stattfinden, die man nicht jeden Tag hat und wo man sich extra Zeit für nimmt, um dahin zu gehen.
Ja, Martina, ich kann dir da an ganz vielen Punkten beipflichten. Ich bin aufgewachsen in einer Kleinstadt und dort sah die Innenstadt so aus, dass wir die typische Fußgängerzone hatten, gepflastert, durchgängig von Ladenlokalen gesäumt. Und obwohl die schon eher ja wirklich auf dem absteigenden Ast war, hatte die eine große Bedeutung. Meine Familie hat in einer Wohnung direkt an der Fußgängerzone gewohnt, sodass für mich Innenstadt tatsächlich auch Wohnen ist, was, glaube ich, viele im ersten Moment nicht im Sinn haben. Aber obwohl diese Innenstadt wirklich schon auf dem absteigenden Ast war, war die für uns relevant. Ich habe mich da mit Freunden getroffen. Wir sind in die wenigen Cafés und Kneipen gegangen, ins Programmkino gegangen. Wir sind dort geschlendert, haben uns dort aufgehalten. Und insofern sehe ich das ähnlich wie du, Martina. Innenstadt ist für mich auch Aufenthalt mit Freunden und zwar gerne im Kontext ganz unterschiedlicher Aktivitäten. Also einfach nur zusammen zu sein, aber auch die Möglichkeit, kulturelle Angebote wahrzunehmen, Events und natürlich durchaus auch Bummeln, Shopping, Besorgungen.
Wir sind ja eigentlich jetzt schon direkt drin im Thema. Du sagst, du bist in einer Innenstadt aufgewachsen, in einer kleineren Stadt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin zwar nicht in der Innenstadt aufgewachsen, aber auch in einer Kleinstadt. Und allzu viel für Jugendliche gab es ja jetzt nicht, gerade wenn man dann noch unter 16 ist und eben noch nicht so in die Kneipen und Cafés etc. gehen kann. Warum werden denn Jugendliche oft übersehen, wenn es um das Thema Stadtgestaltung und Stadtentwicklung geht?
Also ich glaube, da sind mehrere Dinge relevant. Erstmal haben sie vermeintlich keine so gewichtige, so laute politische Stimme. Sie sind in der Regel ja noch nicht wahlberechtigt und auch generell im politischen Kontext nicht besonders sichtbar präsent. Aber ich glaube, es geht noch viel weiter. Und das hast du in der Anmoderation gesagt. Jugendliche werden häufig wirklich als Störenfriede wahrgenommen. Sie sind laut. Sie haben vielleicht auch Hobbys, die Erwachsene nicht nachvollziehen können, die teilweise auch laut sind, wie das Skating, das häufig zitiert wird. Sie haben vielleicht auch ästhetische Vorstellungen von Räumen, die Erwachsene nicht teilen. Und dadurch werden sie tatsächlich aus öffentlichen Räumen häufig verdrängt.
Wie ist denn die Idee zum Studienprojekt Jugend und Innenstadt eigentlich entstanden?
Da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also es ist so, dass wir vom Wissensnetzwerk Stadt und Handel, das ist ein kleiner Verein, der sich gegründet hat vor mittlerweile 12 Jahren, eben aus der Initiative heraus, dass Stadt und Handel häufig nicht so richtig zusammen gedacht wird oder die Privaten und die Wissenschaftler, die Praktiker gar nicht so gut zusammenkommen. Und da hat Professor Christ seinerzeit an der Bauhaus-Universität die Initiative gestartet und mal rumgefragt, wer hat eigentlich Interesse, sich mit Innenstadt und Handel zu beschäftigen. Und dieser Verein ist gewachsen, ist mittlerweile ein eingetragener Verein und wir haben uns als ein Format, um eben diese Sichtbarkeit zu erhöhen, diese Studienprojekte genommen. Und wir haben jetzt das sechste Jahr in Folge ein Studienprojekt ausgerufen. Das läuft immer so, dass man ein Dachthema formuliert. Das ist in diesem Fall eben Innenstadt und Jugend und Innenstadt. Das wurde von der TU Berlin gesetzt. Also wir haben immer eine Hochschule, die sich dann auch federführend darum kümmert, eine Auftaktveranstaltung organisiert. Das war in diesem Fall die TU Berlin, die schon viel in dem Bereich gemacht hat und gesagt hat, das wäre spannend anzuschauen. Wir hatten auch andere Themen. 2014 war es zum Beispiel urban, suburban, virtuell, wo es darum ging, so die verschiedenen Orte, Zentrum, der suburbane Raum und das Virtuelle zusammenzubringen. Sowas hatten wir auch schon. Also wir haben auf verschiedene Punkte mal geschaut. Oder auch zum Beispiel das Multifunktionale, wie man das mehr stärken kann oder was kommt überhaupt nach dem Handel, war das Jahr davor dran. Also wir haben auf verschiedene Schwerpunktthemen geschaut und dieses Jahr war es eben Innenstadt und die Jugend dazu, wie man die zusammendenken sollte, was da eigentlich raus resultiert.
Ja, es ist auch total wichtig, wie ich finde, die Praxis und die Wissenschaft zusammenzubringen. Das merken wir halt auch immer in unseren Netzwerken. Wie groß ist denn das Thema? Also auf wie viel Gegenliebe stoßt ihr da? Wie ist so die Beteiligung aus? Wie viele Universitäten machen da so mit, wenn ihr dann Aufruf startet? Seid ihr da auch sehr stark vernetzt?
Ja, mittlerweile schon. Also weil es jetzt eben sich bewährt hat, das ist jetzt das sechste Jahr, wie gesagt, in Folge. Dieses Jahr waren es auch 6 Hochschulen, die teilgenommen haben. Also vor allem Unis, aber auch Hochschulen, vor allem aus dem Bereich Stadtplanung, Raumplanung, Stadtentwicklung, so von den Schwerpunkten. In der Regel sind es Masterstudierende, die teilnehmen. Wir hatten aber auch schon Jahre, da waren Geografen dabei. Wir hatten auch dieses Jahr wieder aus der Architektur einen Beitrag. Also wir versuchen das auch schon breit zu denken und nicht nur aus einer Brille sozusagen zu schauen. Mhm. Das ist so angelegt und es wechselt auch. Also es ist nicht jedes Jahr jede Uni gleich dabei, weil das auch immer ins Semesterprogramm passen muss. Das Thema muss passen. Also ich würde sagen, wir hatten so von 5 bis 8, 9 Unis nehmen an jedem Wettbewerb teil und haben dann immer dieses Dachthema und können das dann aber individuell ausgestalten. Also das heißt, nicht jede Uni guckt die gleiche Stadt an oder die gleiche Innenstadt. Sodass wir jetzt dieses Jahr in dem Wettbewerb auch auf verschiedene Orte geschaut haben. Also wir hatten Hennigsdorf als Stadt dabei mit der Innenstadt, also bei Berlin. Eine Uni hat sich mit Heilbronn beschäftigt. In Kaiserslautern wurde die Innenstadt von Pirmasens angeschaut, also in der Pfalz. Jetzt muss ich überlegen, was hatten wir noch?
Genau, wir waren auch in Finnland.
Genau. In Finnland tatsächlich, genau. Wir waren international diesmal auch dabei. Wir haben eine Kleinstadt angeschaut, Hamina. Auch da gibt es natürlich ein Zentrum und das nicht in jeglicher Hinsicht funktioniert und was auch für die Jugendlichen weiter attraktiviert werden sollte. Und wir haben auch in Berlin Gesundbrunnen ein kleineres Quartier, einen Block tatsächlich angeschaut. Es waren dann die Architekten, die dann haben eher kleiner reingeschaut und einen Entwurf gemacht haben für einen bestehenden, ja, eine bestehende Blockstruktur, das einen neuen Entwurf gemacht haben und geschaut haben, dass eben Jugendliche da auch einen Raum bekommen, direkt, wenn man neu plant und nicht in Bestand. Also auch das macht ja einen Unterschied, ob man die direkt mitdenkt oder ob man nachträglich versucht zu verbessern, was man vorher vielleicht versäumt hat.
Wie konkret gebt ihr dann das Oberthema vor? Also das ist ja jetzt doch verschiedenste Stadtstrukturen, sogar ein anderes Land. Also wie frei ist man da in der Themenfindung?
Die ist ziemlich frei. Also tatsächlich ist das Dachthema eher als Blickrichtung zu verstehen, in der die Hochschulen dann sehr unterschiedliche individuelle Schwerpunkte setzen können, und zwar inhaltlich wie auch räumlich. Das heißt, wir haben die grundsätzliche Frage gestellt, wie müssen Innenstädte eigentlich aussehen, damit sie für Jugendliche relevant werden, bleiben? Und wie kommen wir dahin? Also wie müssen wir sie gestalten? Wir haben auch durchaus ein Spektrum an Unterfragen gestellt. Also wie erleben Jugendliche ihre Innenstädte? Welche Bedeutung schreiben sie ihnen zu? Welche Orte und Angebote sind für sie bedeutsam? Welche Angebote und Räume fehlen ihnen? Und so weiter und so fort. Aber tatsächlich die Ausgestaltung, auf welchen Maßstabsebenen gearbeitet wird, mit welchen Akteuren zusammengearbeitet wird und welche thematischen Vertiefungen vorgenommen werden, da sind die jeweiligen Hochschulen und auch die studentischen Arbeitsteams sehr frei, was tatsächlich eigentlich auch der Charme dieses Wettbewerbs ist und eine große Besonderheit.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, was brauchen Jugendliche denn in der Innenstadt? Genau. Gibt es so eine Kernerkenntnis oder irgendwas, was euch besonders überrascht hat, wo ihr euch dachtet, das, ja.
Was vielleicht auch alle Projekte verbunden hat, genau. Was sich so durchgezogen hat?
Also eine Sache, die sich wirklich ganz präsent durchgezogen hat, auch wenn ich jetzt sagen würde, sie ist weniger überraschend, war das Thema Multifunktionalität. Also die Studierenden haben ein ganz klares Bild von Innenstädten und zentralen Lagen gezeichnet, was sich nicht rund um den Handel als Ankernutzung und vorwiegende Nutzung dreht, sondern sie haben wirklich Innenstädte als ganz vielschichtige Orte gedacht, die soziale, kulturelle Nutzung verbinden. Sie haben auch Sport und Bewegung als Themen in die Innenstädte gebracht. Sie haben Bildungseinrichtungen in der Innenstadt relevant gemacht und platziert. Der Handel hat da wirklich ganz klar, sagen wir mal, die zweite Geige gespielt. Er ist nicht verschwunden, aber er war viel weniger präsent, als wir das vielleicht noch kennen. Das hat sich durch die Arbeiten gezogen. Es ist nicht komplett überraschend, aber es war schon für mich beeindruckend zu sehen, mit welcher Klarheit und Selbstverständlichkeit die Studierenden dieses Bild gezeichnet haben.
Jetzt wurden ja mehrere Arbeiten eingereicht. Wie viele waren es?
13.
Und 13. Es gab 3 Siegerarbeiten. Wollen wir auf die ein bisschen näher eingehen? Weil für 13 reicht die Zeit der Folge nicht, aber wir verlinken auf jeden Fall eure Homepage in den Shownotes und da kann man ja auch noch einen Einblick bekommen. Was sind denn die 3 beziehungsweise 4 Siegerarbeiten?
Ja, total gerne. Ich kann einfach mal anfangen, Martina, vielleicht wechseln wir uns ein bisschen ab.
Gerne, ja.
Also ganz besonders gut hat uns eine Arbeit der TU Dortmund gefallen, und zwar die Arbeit Places to be in Hamina, in der die Kleinstadt Hamina in Finnland behandelt wurde. Das alleine war schon mal eine Besonderheit dieser Arbeit. Ganz häufig bewegt sich die Stadt- und Regionalplanung, muss man ja auch ganz selbstkritisch sagen, in großstädtischen Kontexten. Und hier wurde jetzt ganz gezielt eine Stadt mit ca. 20.000 Einwohnern in den Blick genommen und die Frage, was ist hier eigentlich Innenstadt, wie funktioniert hier das Zentrum? Und das ist total relevant, weil ich würde mal schätzen, etwa 15% der Menschen in Europa in genau solchen Kleinstädten leben. Ja, und wir da eigentlich zu wenig hingucken. Darüber hinaus war absolut beeindruckend, wie die Studierenden hier in den Kontakt mit der lokalen Bevölkerung getreten sind. Also die haben eine Umfrage mit 160 Bewohnerinnen schon im Vorfeld ihres Feldaufenthalts gemacht und haben dann vor Ort mehrere ganztägige Workshops mit jungen Menschen in Kamina gemacht. Das heißt, sie haben nicht für sich konzipiert, was sie denken, was Hamina braucht, was Jugendliche brauchen, sondern sind hier in einen engen kollaborativen Prozess eingestiegen, um herauszufinden, was braucht es vor Ort. Und das hat der Arbeit Glaubwürdigkeit verliehen. Es hat eine Realitätsnähe gebracht und wir fanden das tatsächlich absolut vorbildlich und modellhaft, wie gearbeitet wurde.
Und was haben Sie herausgefunden? Was brauchen die jungen Leute in Hamina, beziehungsweise in einer mittelgroßen Kleinstadt? In einer kleinen, größeren Stadt?
In einer großen Kleinstadt,
genau. In einer großen Kleinstadt.
Was schön an der Arbeit war, dass ein großräumiges Konzept mit ganz vielen kleinen Orten, die relevant waren, verbunden wurde. Das heißt, die großräumige Betrachtung hat tatsächlich den Kern der ganzen Stadt umfasst, wo wir hier über Innenstadt geredet haben. Aber es wurden ganz viele kleine Zentren ausgemacht. Das konnte Outdoor, konnten das öffentliche Plätze sein. Das konnte aber auch Indoor bestimmte kulturelle Einrichtungen, Vereine oder Ähnliches sein, die hier in Verbindung miteinander gebracht wurden. Und was uns extrem gut gefallen hat, ist, dass die Gruppe für diese Orte ein Sommer- und ein Winterkonzept gestrickt haben, weil wir hier natürlich in einem Kontext sind, wo wir doch über viele Monate im Jahr uns vielleicht nicht so gerne draußen aufhalten wollen. Und hier wurde ganz stark darüber nachgedacht, was bedeutet das für junge Menschen, die zu Hause vielleicht ihr eigenes Zimmer haben, vielleicht auch nicht. Und da endet es schon mit den selbstbestimmten, selbstgestaltbaren Räumen, die Jugendlichen zur Verfügung haben. Und jetzt wurde ganz stark weitergedacht, was können und müssen wir denen eigentlich anbieten, und zwar im Jahreszeitenverlauf. Mhm. Das fanden wir total spannend als Jury.
Und was muss ihnen angeboten werden?
Was ja sicherlich auch noch ein bisschen krasser ist in Finnland. Ich habe ja war ja bei der Siegerehrung mit dabei, dass in Finnland ja durchaus dann im Winter gern so minus 20 Grad herrschen und da sicherlich auch andere Stadtplanungskonzepte an den Tag kommen, was jetzt, ich meine, in Deutschland, ob du jetzt 7 Grad oder 20 Grad hast, da kannst du wahrscheinlich noch in dieselbe Richtung spielen, aber genau.
Also tatsächlich, hat wirklich geschwankt zwischen sowas wie, die haben so auf Mofas irgendwie, ist scheinbar sehr verbreitet, dass man Mofa fährt und irgendwie da so Orte hat, wo man sich auch treffen kann, rumfahren kann. Das habe ich in Erinnerung, das war so eine konkrete Maßnahme. Dann natürlich Orte vor allem drinnen, also die eben sowas wie eine Eishalle, also das ist jetzt das, wo man auch vielleicht direkt als erstes dran denkt. Auch solche Orte sind natürlich wichtig, die man eben multifunktional nutzen kann und wo man ja sich treffen kann. Das ist ja auch häufig so ein Problem, dass die dann nur zwischen Zeiten verfügbar sind und eben nicht ganztägig, wenn man sie vielleicht auch nutzen will. Das waren so Lösungen, die vorgestellt wurden.
Insgesamt war in vielen Arbeiten präsent das Thema Musik, Musik machen, Musik hören und spannend. Das Thema Sport und Bewegung. Ja.
Was ist in den anderen Siegerarbeiten gewesen? Was wünschen die sich? Oder was haben die herausgefunden, was sich die Jugendlichen wünschen? Sie gehen ja nicht von sich selber aus.
Also wir hatten eine Arbeit, die auch einen ersten Preis bekommen hat, eine Gruppe oder an sich war es eine Person von der TU Berlin unter dem Titel Vom Leerstand zum Treffpunkt beschäftigt mit Hennigsdorf. Das ist ja auch eine Kleinstadt in der Nähe von Berlin, also jetzt was anderes als Hamina, weil eben Berlin ja eigentlich so präsent ist. Aber auch in Hennigsdorf mag man sich ja aufhalten und da war eben ganz interessant, dass sie wirklich so eine ganz ausgearbeitete Schichtanalyse gemacht haben, geschaut haben, welche Orte sind es eigentlich, also es sind Mikroorte, Makroorte, die bewegen sich eben nicht oder halten sich nicht nur an einem Ort auf, sondern besuchen natürlich sehr verschiedene Orte. Auch dort haben sie eine Befragung gemacht, auch dort war es sehr wichtig, dass man eben schaut, was wollen die Jugendlichen wirklich haben und nicht, was denke ich, was brauchen sie, sondern auch da wieder dieser Ansatz, man schaut, was gebraucht wird und da hat sich herausgestellt, dass gerade die Mikroorte extrem wichtig sind. Also da war so eine große Rutsche, die wo also als zentraler Treffpunkt dient, aber wo es vielleicht noch an Denken oder irgendwie netten Möglichkeiten, um sich hinzusetzen, fehlt. Also so ganz banale kleine Sachen, die man vielleicht häufig auch übersieht, wo man sagt, ja, ist das denn jetzt entscheidend? Aber das macht es halt dann aus, dass man ja, Orte, die sowieso schon funktionieren, dann eben aufwertet mit kleineren Maßnahmen. Und da hatte die Studentin sehr gute Ideen, was man da machen könnte. Und ihr war auch ganz wichtig, dass man eben nicht alles neu macht, sondern dass man eben auf die bestehende Struktur aufsetzt und hat dann auch ein selbstverwaltetes Jugendcafé ins Spiel gebracht in einem Leerstand, in einer Passage. Da sind auch ja in Hennigsdorf einige Leerstände. Also das war eigentlich so die Quintessenz. Es muss gar nicht unbedingt so was Großes, Neues sein, was man noch nie gesehen hat, sondern einfach so ein simples Café kann man sich wirklich gut vorstellen, was selbstverwaltet ist, dass da Jugendliche auch lieber hinkommen, weil sie eben nicht nur immer dieses... Sie dürfen irgendwo sein, wo ihnen jemand anderes sagt, wie sie sich zu verhalten haben. Das ist ja auch häufig das, sind unter Beobachtung. Das war auch noch so ein Punkt, dass eben die kleinen Orte eigentlich das Entscheidende sind. Wenn die gut gemacht sind, dann sind die auch zufrieden. Also da, die brauchen ja nicht das Berliner Umfeld in Hennigsdorf. Das erwartet ja da auch keiner. Ja. Das ist genau.
Der dritte erste Preis ging an Studierende im Master Architektur von der TU Braunschweig. Die haben in einer sehr zentralen Lage in Berlin-Gesundbrunnen sich einen einzelnen Block angeguckt und den vorwiegend für das Wohnen entwickelt. Und jetzt die Frage aufgeworfen, was bedeutet das eigentlich, direkt im Zentrum zu wohnen? Wie funktioniert Zentrenbildung auch innerhalb eines Wohnblocks?
Also da ist jetzt aktuell noch kein Wohnen, das, was Sie sich angeguckt haben.
In der Umgebung gibt es Wohnen und hier wurde jetzt eben ein weiterer Block entwickelt. Sie haben als zentrale Themen Gemeinschaft, gemeinschaftliches Wohnen, Fürsorge und Nachbarschaft gewählt und haben ihren Block daher so organisiert, dass der unterschiedlich öffentliche und private Räume sowohl im Draußen als auch im Drinnen entwickelt, die für die Nachbarinnen dieses Blocks da sind, insbesondere für die jüngeren Menschen. Das heißt, sie haben einen größeren, zentraleren Platz innerhalb des Blocks geschaffen zur Nutzung durch die Nachbarschaft, an dem sie auch ein Zweigeschosser als Jugendzentrum entwickelt haben. Aber sie haben auch kleine, behutsame Ecken innerhalb dieser Blockstruktur geschaffen, wo vielleicht auch mal kleine rückgezogene Räume sein kann, die man nutzen kann, wo auch mal was für Kinder dann ist, wo was für die Älteren ist. Und das, wie gesagt, auch immer drinnen und draußen. Also tatsächlich dieses jahreszeitliche Thema hat auch gar nicht nur die Gruppe in Finnland umgetrieben, sondern das ist uns auch in anderen Arbeiten begegnet.
Wenn man jetzt mal auf die älteren Zielgruppen schaut, die sich sonst so mit Innenstadt beschäftigen, dann ist es ja, glaube ich, eher so, dass es anderes gelebt ist, ne? Eine andere Tradition hat. Wir gehen in die Innenstadt, um einzukaufen, um in Restaurants zu gehen, um Kultur zu erleben. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt mit einer anderen Zielgruppe, mit jüngeren Leuten beschäftigen, das habt ihr ja auch gerade beschrieben, für die ist nicht mehr unbedingt der Handel das Zentrum, sondern dann geht es wirklich darum, okay, wie komme ich aus meinem Bau nochmal raus und treffe meine Freunde, und das ist dann ganz zentral gedacht.
Das stimmt, absolut. Was wir unter Innenstadt verstehen, ist, glaube ich, in den Generationen unterschiedlich. Aber unsere These, als wir in diesen Wettbewerb gestartet sind, und ich würde sagen, die Studierenden haben das auch so bestätigt, ist, dass wenn wir aus der Perspektive Jüngerer denken, also wenn wir die Stadt jugendgerecht gestalten, wird sie für viele Zielgruppen eigentlich attraktiver, weil banale Dinge wie gut ausgebauter öffentlicher Personennahverkehr, Aufenthaltsmöglichkeiten, Schatten etc. etc., das macht Stadt ja keineswegs nur für Jugendliche interessant.
Definitiv. Aufenthalt, da bauen ja gerade alle drauf. Ne? Wie kann man die Aufenthaltsqualität in Innenstädten weiter steigern?
Ja. Und man muss natürlich auch immer mal jetzt wieder Richtung Handel etc. gedacht, man muss natürlich immer bedenken, die Jugend von heute sind die Kunden von morgen halt, ne? Also, und wenn man die nichts, also wenn die keine positive Assoziation zu einer Innenstadt haben, warum sollten die dann da hingehen, warum sollten sie nicht online kaufen?
Und tatsächlich sind sie nicht nur die Kundinnen von morgen, sie sind auch heute Kundinnen.
Klar.
Also Jugendliche haben vielleicht nicht den ganz dicken Geldbeutel, aber in der Forschung gibt es tatsächlich den Begriff des Customer Kid, wo durchaus diskutiert wird, wie der Handel Jugendliche als Zielgruppe durchaus schon entdeckt hat.
Ja. Habt ihr da Einblicke auch dazu?
Ja, das war ein großer Glücksfall. Der Handelsverband Deutschland, der HDE, ist Mitglied des Wissensnetzwerks und der hatte gerade 2023 eine Umfrage gemacht zum Thema, wie kaufen junge Menschen ein? Und die Erkenntnisse konnten wir den Studierenden im Rahmen des Auftakt
Workshops mit auf den Weg geben. Das war also nicht so sehr im Fokus der Wettbewerbsaufgabe, sondern hier haben wir Ihnen Informationen mitgegeben. Die Studie zeigt zum Beispiel, dass Shopping weniger Einkaufen ist als vielmehr Socializing, sich treffen, etwas erleben. Der Geldbeutel ist eher klein, deswegen sind non-kommerzielle Angebote und erschwingliche Angebote äußerst relevant. Und auch hier hatte sich schon gezeigt, dass vielfältiges Angebot, vielfältige Aktivitäten, die ermöglicht werden, besonders relevant sind. Und was schön war, war, dass in der Umfrage auch gefragt wurde, wie sieht denn für dich die ideale Innenstadt der Zukunft aus? Und auch das waren Informationen, die die Studierenden natürlich mit in ihre Arbeiten nehmen konnten.
Das heben wir uns ganz vor den Schluss auf. lass uns mit Blick auf die Uhr doch auch nochmal über den Ehrenpreis reden, beziehungsweise die Anerkennung.
Ja, das können wir gerne machen. Also wir hatten ja mehrere Gruppen, die sich mit Hennigsdorf beschäftigt haben. Tatsächlich ist eine Anerkennung auch an eine Studentin gegangen, die sich wiederum mit Hennigsdorf beschäftigt hat. Und die hat sich mit der Gesundheit beschäftigt tatsächlich. Also dass eben Gesundheit, mentale Gesundheit von Jugendlichen auch ein Thema ist, was viel stärker mitgedacht werden muss, weil man hört es auch aktuell in den Medien immer mehr, dass viele Jugendliche nicht zuletzt durch Corona Probleme haben, stark belastet sind, stark unter Druck stehen und auch allein deswegen Orte brauchen, Räume brauchen, um sich da ja zu erholen, kann man vielleicht sagen. Und sozusagen gesund zu werden in gewisser Weise. Und sie hat da in Hennigsdorf da mehrere Orte identifiziert, wo sie sagt, da könnte man eigentlich Orte schaffen, die dazu beitragen können. Das war einmal der Havelplatz so als Knotenpunkt für Begegnung und als Treffpunkt einfach für Jugendliche, weil natürlich Gesundheit auch immer was damit zu tun hat, dass man sich trifft, dass man Austauschmöglichkeiten hat und dass man eben nicht vereinsamt. Dann es gibt so ein Dieselmotorenkraftwerk in der Stadt, das hat sie auch so als Kulturknotenpunkt entwickelt, weil auch für Jugendliche ist das Thema Kultur sehr relevant, dass man sich auch ausleben kann, also auch kombiniert mit dem lokalen Handeln, dass es gemeinsame Fortbildungen gibt, auch das Thema Bildung spielt da natürlich mit rein und auch so Gemeinschaftsaktivitäten dort stattfinden können. Und dann ganz spannend noch in Hennigsdorf gibt es ein altes Schwimmbad, was sehr schade ist, es wird abgerissen, also soll abgerissen werden. Und da haben sich auch Gruppen mit beschäftigt, was man eigentlich mit so einem Schwimmbad machen kann, als einem sehr besonderen Ort, der sicherlich von vielen sogar für Hochzeiten sonst was angemietet würde, wenn es dann bestehen bleiben würde. Und das war so als Sportzentrum vorgesehen und auch wieder als Bindeglied, weil nebendran sehr viele Schulen sind und dass man eben auch gerade so das Thema Schule mitdenken mit anderen Orten, dass man nicht so diese Orte wie Jugendliche immer so separiert sieht. Also die hängen ja zusammen im Stadtgefüge und je näher was beieinander ist, desto besser ist es für die Jugendlichen auch diese Orte zu erreichen, weil die ja eben nicht so mobil sind. Und das waren auch schöne Ideen, weshalb wir gesagt haben, diese Arbeit bekommt auch eine Anerkennung, weil dieses Thema eigentlich noch viel stärker auch in den Fokus kommen müsste. Ja. Mentale Gesundheit.
Ihr habt ja vorhin gesagt, das Wissensnetzwerk Stadt und Handel soll, oder auch jetzt gerade dieser Wettbewerb, soll Wissenschaft und Praxis verbinden. Gibt es da schon Ansätze, das dann auch wirklich in die Kommunen reinzubringen und dass die das in Angriff nehmen?
Aufgabe der Wettbewerbsauslober oder Ausrichter ist immer nicht nur das Thema festzulegen, sondern auch einen zweitägigen Auftakt-Workshop zu veranstalten. Dafür waren wir in Hennigsdorf bei Berlin. Wir haben also mit den Studierenden 2 Tage lang in Hennigsdorf ganz intensiv gearbeitet. Wir sind in Hennigsdorf gelandet, weil die Stadt so ein wahnsinnig großes Interesse daran hatte, mitzumachen. Und entsprechend hatten wir hier wirklich reale Anknüpfungspunkte. Und das fing schon direkt bei der Konzeption des Workshops an, diese Praxisimplikation. Wir haben an 10 verschiedenen Orten gearbeitet mit den Studierenden. Und was die Stadt gemacht hat, ganz pragmatisch, die sind auf die Immobilieneigentümer von einigen Leerständen, zu denen wir gearbeitet haben, zugegangen und haben die aktiviert, uns die Leerstände nutzen zu lassen bei dem Workshop und haben uns wirklich Informationen zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort. Die Studierenden haben dann am Ende der 2 Tage hier auch eine Präsentation gehalten. Da war der Bürgermeister vor Ort, geladene Gäste aus verschiedenen Verbänden, Eigentümerinnen von Immobilien, Einzelhändlerinnen und so weiter und so fort. Das heißt, hier sind wir schon relativ stark ins Gespräch gekommen und Hennigsdorf hat die Arbeiten dann auch sehr präsent gehalten und jetzt will Hennigsdorf tatsächlich eine ganze Veranstaltungsreihe dazu machen und mit der Stadtöffentlichkeit verhandeln, wie kann es hier eigentlich weitergehen.
Das ist super.
Ist vielversprechend.
Wenn das nicht verloren geht, sondern wieder aus der Praxis, in der Praxis aufgegriffen wird und guckt, wie man da noch was draus machen kann. Ja. Würdet ihr sagen, die aus euren Forschungen, vielleicht auch aus den Vorjahren, die Wünsche zwischen Jugendlichen in größeren Städten und kleineren Städten, gibt es da Parallelen oder Unterschiede?
Nee, es ist eigentlich nicht so ein großer Unterschied. Vielleicht, dass man in Großstädten insgesamt vielleicht mehr Angebot hat, aber auch dort muss man hinkommen.
Ja.
Also dieses Thema Mobilität ist immer ein großes. Es war wirklich so immer dieses Thema der flexiblen Aneignung, Konsumfreiheit, so diese Themen, die immer wieder kommen oder auch, dass analog und digital gar nicht mehr so stark getrennt wird, was, glaube ich, wir immer noch ein bisschen mehr im Kopf haben. Ja, sind die jetzt gerade digital unterwegs oder analog? Das ist denen ganz egal. Die sitzen halt irgendwo und chatten nebenbei, tauschen sich aus über irgendwelche Videos. Das ist nicht getrennt. Also man kann auch nebeneinander sitzen und sich trotzdem digital eigentlich bewegen. Das ist halt auch, was rausgekommen ist, aber das war nicht unterschiedlich eigentlich.
Ja, wenn der HDE das halt auch offen mitgenommen hat, dann ist es ja gut, wenn er das auch seinen Mitgliedern halt weitergibt und man da auch den Handel, dass der sich öffnet und dann diese Perspektiven auch mitnimmt und guckt, was man da vielleicht noch begleitend anbieten kann, dass man die jungen Leute da auch erreicht.
Ja, der HDE war also wirklich beim Workshop und in der Jury präsent. Da findet tatsächlich eine Vernetzung und ein Austausch von Wissen statt.
Sehr schön.
Wenn ihr mal ein bisschen zurückschaut, auch auf die letzten Jahre, haben sich denn die Wünsche von Jugendlichen im Laufe der Jahre stark verändert? Oder kann man sagen, so, es gibt so ein Grundbedürfnis, das haben Jugendliche immer?
Also wir haben am Fachgebiet eine ganz große Studie gemacht zu den Räumen von Kindern und Jugendlichen in den vergangenen 50 Jahren.
Das war
ein anderer Kontext als der Wettbewerb. Aber hier haben wir gemerkt, dass tatsächlich die Frage, was so die bedeutsamen Räume und die Lieblingsorte von jungen Menschen sind, dass das erstaunlich stabil geblieben ist. Also das sind tatsächlich durchaus die Zentren, das sind ganz wichtig die Grün- und Freiräume, also Parks, Sportplätze, dergleichen mehr. Es ist das Zuhause, ganz klar, mit einer ganz, ganz hohen Bedeutung und es sind so die Treffpunkte mit Freunden. Was vielleicht dazugekommen ist in den letzten 20 Jahren, waren die Shopping-Malls auf einem der Top-Plätze in ganz vielen Kontexten. Und was wir jetzt in kleineren Studien, auch in unserer eigenen Arbeit sehen, sind dann solche Tendenzen, dass es auch der Free-Wi-Fi-Hotspot sein kann, der besonders relevant ist.
Mit Blick auf die Uhr, ihr Lieben, müssen wir leider zum Ende kommen. Jetzt haben wir ganz viel über Jugend und Innenstadt gesprochen und wir enden ja immer mit der Frage, wie muss denn die Innenstadt in 20 Jahren aussehen, damit auch die nächste Generation noch gerne in die Innenstadt kommt. Und ihr beide wisst es. Wie soll denn, muss denn die perfekte Innenstadt für die Jugend aussehen?
Also ich muss sagen, ich halte es da schon sehr mit unseren Studierenden und habe den Eindruck, die haben da den Nagel ziemlich auf den Kopf getroffen, was die Multifunktionalität angeht. Also Innenstadt muss viel mehr als Handel sein. Es sollte in meinen Augen definitiv auch Wohnen sein. Es müssen kulturelle und soziale Angebote sein, Sport und Bewegung, Bildung, natürlich auch Gastronomie, aber eben auch Möglichkeiten zum konsumfreien Aufenthalt. Und was ich spannend finde, und auch das ist in einigen der studentischen Arbeiten aufgetaucht, ist die Frage, wo das Arbeiten, vor allem auch die Produktion stattfindet in der Innenstadt. Also die Frage, was hat Handwerk mit Innenstadt zu tun? Also da sind noch viele offene Themen, an die wir uns herantrauen können. Und der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist das Thema Aufenthaltsqualität. Also da müssen wir viel intensiver nachdenken, viel kreativer damit umgehen. Also da, glaube ich, ist noch ganz viel Potenzial, vielleicht auch für weitere Podcast-Folgen bei euch.
Martina.
Ja, ich kann mich da sehr anschließen. Also ich will dir da nicht widersprechen, könnte ich genauso sagen. Was ich vielleicht noch dazu nehmen kann, also für mich wäre auch in jedem Fall wichtig, dass die Innenstadt in 20 Jahren weiterhin belebt ist. Wenn sie nicht belebt ist, ist das ein Zeichen dafür, dass sie eben nicht mehr angenommen wird. Und diese Belebung erreicht man eben durch eine hohe Aufenthaltsqualität, durch Angebote, nicht nur für Jugendliche, also für alle müssen Angebote sein, also mehr Angebote für Jugendliche als heute definitiv, weil gerade die Jugendlichen häufig hinten runterfallen. Auch eine größere Akzeptanz vielleicht für verschiedene Lebensphasen, dass man sich dann halt auch, wenn man jung ist, anders verhält, als wenn man alt ist. Das könnte sicherlich auch dazu beitragen. Und was jetzt noch nicht gesagt wurde, was ich immer noch wichtig finde, ist, dass es weiterhin Anziehungspunkte gibt, warum man auch in die Innenstadt muss. Also nicht nur, warum ich will, weil ich es da schön finde, mich da gerne treffe, sondern das, was jetzt vorher eigentlich... Das war, dass man zum Beispiel zum Rathaus musste, um geschäftliche Sachen oder sich mit Perso zu beantragen, sowas zu erledigen. Das fällt immer mehr weg, es wird immer mehr digitalisiert. Aber wenn es Anziehungspunkte weiter in der Innenstadt gibt, wie dass Schulen in Innenstädten mehr angesiedelt sind, sind sie teilweise, aber das kann man ja auch noch weiter ausbauen. Oder auch Universitäten, Hochschulen gehen zum Beispiel in leerstehende Warenhäuser oder Einkaufszentren. Arbeitsräume sind da, Coworking für junge Leute, also die auch vielleicht noch in der Anfangsphase sind, die studieren, also dass die da Möglichkeit haben, sich dort aufzuhalten. Wenn ich das als ja, als Anziehungspunkt habe, wo ich auch wirklich so ein bisschen Zwang habe, wo ich hin muss, dann kommt das andere ja dazu. Also dann habe ich die Leute schon mal dort und habe ich schon mal ein bisschen Belebung und das macht den Ort direkt auch wieder attraktiver. Also das würde ich auch als sehr relevant sehen und dass man da weiter investiert, gerade wenn halt andere Anziehungspunkte vielleicht schwächeln mittlerweile.
Da hast du absolut recht. Ja. Schön, dass, gut, dass du es angesprochen hast. Das wird viel zu wenig tatsächlich erwähnt, finde ich. Danke dir. Und danke euch beiden für die Einblicke. Wir sind gespannt darauf, welches Thema euer Wettbewerb nächstes Jahr hat.
Danke euch.
Vielen Dank.
Und jetzt wünschen wir euch frohe Weihnachten.
Wow, ebenso.
Bis dann. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch. Bis nächstes Jahr.
Genau.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
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 Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen.